Ich habe ein Bibelwort, das mich angesprochen hat aus dem ersten Buch Mose. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, ein kleiner Bibelabschnitt, 10 Verse, und da will ich euch was dazu mitteilen. Es ist 1. Mose 32, Vers 23 bis 33. Da ist Jakob auf dem Rückweg aus dem Land der Aramäer, in das er geflohen war, zurück nach Israel. Er stand noch in derselben Nacht auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israel bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er, Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne angerührt hatte. Vater im Himmel, wir lieben dein Wort und wir wissen, dass du durch dein Wort redest, Herr. Bitte benütze es jetzt auch, um unsere Herzen anzusprechen und um uns Orientierung zu geben und um uns zu stärken. Amen. Ja, hier haben wir wieder mal mit einer Geschichte zu tun, die wir mit unserem Verstand, unserer menschlichen Logik einfach nicht verstehen können. Unser Gott offenbart sich in der Bibel auch durch solche Geschichten von Gotteserlebnissen, die für unseren Verstand eine Zumutung sind. Für Jakob wurde diese unruhige Nacht an der Furt Jabbok das Gotteserlebnis, das sein Leben einschneidend verändert hat und das ihn mit einem neuen Namen, aber auch mit einer Hüftverletzung zurückließ, von der wir nicht wissen, ob sie je wieder ausheilte oder ob er sie bis zum Ende seines Lebens behielt. Ja, mit dem dadurch verursachten Hinken. Die Ausgangssituation dieses mysteriösen Ringkampfes dürfte sicher den allermeisten von euch bekannt sein. Die Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob, Josef und seinen Brüdern sind allein schon literarisch ganz großartige Erzählungen aus uralten Zeiten, die früher zumindest jedes Kind aus dem Religionsunterricht kannte. In dieser Ausgangssituation wird Jakob von schwerer Angst heimgesucht. Sein ihm zuletzt sehr feindlich gesonnener Bruder zieht ihm mit 400 Männern entgegen, die selbstverständlich bewaffnet waren. Echte, elementare Ängste um seine Existenz, sein Leben und die Zukunft seiner Familie übermannen Jakob. Er befürchtet die komplette Vernichtung und Auslöschung seiner ganzen Nachkommenschaft durch seinen Bruder Esau. Er musste ihn ja kennen und hat ihm das offensichtlich zugetraut. Im Vers 8 und 9 steht: Jakob fürchtete sich sehr und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in 2 Lager, denn er sprach: Wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrige, übrig gebliebene Lager entkommen. Er versucht auf menschliche Weise, das Risiko der völligen Ausrottung seiner Familie zu minimieren, indem er sie in zwei Lager mit einem sicheren Abstand voneinander aufteilt. Aber er wendet sich auch im Gebet an Gott. In Vers 10 bis 14 betet er: Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, du, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. Denn ich fürchte, er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Jakob kommt mit seiner ganzen Angst, aber auch mit seiner Schuld vor Gott. Er hat erkannt, dass er Esaus Zorn mindestens zum Teil mitverschuldet hat, indem er sich gegenüber seinem Vater als Esau ausgegeben hat, um den Segen des Erstgeborenen zu bekommen. Dieser Segen war ihm unheimlich wichtig. Segen bedeutet gelingendes Leben, Gedeihen im Einklang mit Gott und die Berufung, ein Segen für die ganze Welt zu sein, die vor ihm schon Abraham und Isaak hatten. Das alles beinhaltete Segen für Jakob. Er hält Gott seine Verheißung vor. Gott hatte ihm versprochen, mit ihm zu sein, als er nur mit dem, was er am Leib trug, ins Land der Aramäer zu seinem Onkel Laban floh. Er hatte versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen, und Jakob wurde dort tatsächlich mit einer großen Familie und enormem Reichtum gesegnet. Auch hatte Gott ihm ganz klar die Anweisung erteilt, wieder zurück ins gelobte Land zu kehren, wo sein Bruder Esau lebte, der sich vorgenommen hatte, ihn zu töten. Von dem, was Jakob mit Gott erlebt hatte und von Gottes Zusagen her, war die Sache eigentlich ganz klar. Gott ist mit ihm, um ihn zu bewahren und zu beschützen. Trotzdem wird er von Ängsten und Zweifeln sehr geplagt und überwältigt. Er versucht auch noch, seine Situation zu verbessern, indem er richtig viel Geld in die Hand nimmt, um seinen Bruder zu beschenken und freundlich zu stimmen. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit Füllen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Eselhengste. Ein enormes Vermögen, aber nur ein Teil des Reichtums, mit dem Gott ihn gesegnet hatte. Dieser enorme Vermögenswert war sicher ein Verlust für Jakob, der ihn schmerzte, aber die Existenzgrundlage seiner Familie und der dazugehörenden Dienerschaft war sicherlich noch nicht gefährdet. Aber auch durch teures Geschenke machen wurde Jakob nicht ruhig und gelassen, um der Begegnung mit Esau voll Gottvertrauen entgegenzusehen. Ich denke, bis heute erleben viele Menschen schwere und existenzielle Ängste um ihre Gesundheit, um ihre Kinder, um den Frieden, um den Arbeitsplatz, den Wohlstand, um alles, was sie selbst gegen diese Ängste tun können, reicht nicht aus, um ruhig, gelassen und vertrauensvoll zu werden. Jakob konnte nur eine persönliche Gotteserfahrung weiterhelfen. Und was für eine. Jakob musste ringen. Sowas, ne? Ringen war schon vor 3000 Jahren im alten Ägypten eine Sportdisziplin, die genauso wie Faustkampf und Stockkampf vor allem in der Soldatenausbildung praktiziert wurde, aber auch zur Unterhaltung des Pharaos und seines Hofstaats. Jakob hatte sicher keine militärische Ausbildung. Er musste aber als Kind lernen, sich zu wehren. Sein Zwillingsbruder war sehr wild und temperamentvoll. Aus meiner eigenen Kindheit weiß ich, dass wir Jungs im Kindergarten oft miteinander gerungen haben. Das war unsere Methode, uns gegenseitig kennen und einschätzen zu lernen. Wenn ein neuer Junge in den Kindergarten kam, ging als erstes mal irgendein Junge auf ihn los und begann mit ihm einen Ringkampf. Wenn einer den anderen dann in den Schwitzkasten genommen hatte, war der Kampf beendet und die beiden waren Freunde. Das ist irgendwie aus ganz uralten Zeiten kommt einem sowas her, vor, gell, wie es damals bei uns zuging. Ich habe im Kindergarten wohl an zig solchen Ringkämpfen teilgenommen, die waren einfach an der Tagesordnung. Und jeder wusste dadurch genau, wer der Stärkere war und wer schwächer war als man selber. Aber Jakob war inzwischen ein nicht mehr ganz junger Mann. Ich schätze mal, er war mindestens in den 50er. Und er musste noch mal ringen. Er ist allein auf der sicheren Seite des Jordans. All sein Besitz und seine Familie sind schon auf der anderen, unsicheren Seite in zwei Heerlager aufgeteilt. Und jetzt taucht auf dieser vermeintlich sicheren Seite wie aus dem Nichts ein Mann auf und geht auf Jakob los, um mit ihm zu ringen. Das heißt, er versucht ihn zu Boden zu zwingen und auf den Rücken zu legen. Und dieser Ringkampf dauert richtig lange, ohne dass einem der beiden gelingt, die Oberhand zu gewinnen. Erst als der Morgen dämmert, möchte der mysteriöse Angreifer den Kampf unentschieden beenden. Wer ist dieser Mann, der Jakob segnet, der ihm einen neuen Namen gibt und Jakob bescheinigt, er habe mit Gott und Menschen gekämpft und dabei gewonnen? Wenn das alles in Jakobs Traum stattgefunden hätte, wäre es gut nachvollziehbar, bis auf die verrenkte Hüfte. Im Schlaf verletzt man sich nicht die Hüfte. War dieser Mann, der seinen Namen nicht sagen wollte, Gott oder ein Engel, der im Auftrag Gottes kämpfte? Wenn der allmächtige Gott wirklich in Engelsgestalt oder als Gottmensch in unsere Realität kommt und seine Kräfte mit einem seiner Geschöpfe messen wollte, welcher Mensch könnte auch nur eine Minute bestehen? Jakob war zweifellos prophetisch begabt. Er lebte wie wir in unserer sichtbaren Realität. Er lebte aber auch in und mit der für normale Menschen unsichtbaren Realität. Gleich zu Beginn seiner Heimreise in Kapitel 32, Vers 3 wird berichtet: Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob: Das ist das Heerlager Gottes. Jakob sah das Heerlager Gottes. Dass seine Begleiter, seine Söhne oder seine Frauen das auch sahen, wird nicht erwähnt. Ich denke, sie sahen es nicht. Deshalb glaube ich auch, dass dieser Ringkampf, den Jakob ganz alleine zu kämpfen hatte, als er auf dieser anderen Seite des Jordans war, ein Glaubenskampf war, der in der unsichtbaren Realität stattfand. Er kämpfte um Glauben, um Vertrauen und die Gewissheit, dass Gott seine Segensverheißung an ihm wahrmacht. Er möchte den Segen nochmals bestätigt kommen. Dass er ihn sich mit List erschlichen hat, lässt ihn an der Gültigkeit wohl zweifeln. Gott greift Jakob an, damit Jakob begreift, wie Gott ist. Jakob kämpft mit Gott, weil er ihn liebt. Glauben heißt ab jetzt für ihn nicht mehr, ich kann Gottes Segen erklären und über ihn wie über einen Blankoscheck verfügen, sondern Gottes Segen wurde mir durch das Unerklärliche zuteil. Jakob wollte Gott mit all seiner Kraft den echten bleibenden Segen abbringen. Das bedeutet für ihn auch die Akzeptanz von Schmerz und Leid. Er konnte sich in diesem Kampf nicht schonen. Jedes Leid in unserem Leben lehrt uns in seiner Härte, was Glauben heißt. Nicht das Leben erklären, sondern das unerklärliche Leben. So können wir in jeder Situation unseres Lebens auch in den Leidvollen gesegnet sein und zum Segen werden. Und die eigentliche Pointe dieser Begebenheit ist, Jakob bekommt einen neuen Namen. Der Name, der bis heute der Name seiner noch immer existenziell bedrohten Nachkommenschaft ist, seines Volkes und seines Landes, Israel. Der doofe Name, den seine Eltern ihm bei der Geburt gegeben haben, Jakob, Fersenhalter, wie kann man ein Kind nur so nennen, er gehört der Vergangenheit an. Jakob heißt jetzt Israel, Gottes Streiter. Und der Schöpfergott Jahwe wird als der Gott Israels in aller Welt bekannt werden. Denkt ihr eigentlich daran, dass auch ihr, jeder Einzelne, der als jedes Nachfolger treu an seinem Herrn festhält, von Gott einen neuen Namen bekommen wird? In Offenbarung 2,17 heißt es, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Auch wir haben unseren Glaubenskampf, um den Segen zu kämpfen. Gott will uns dafür stärken. Ja, das verborgene Manna, was wir im Himmel bekommen werden, von dem Jesus hier spricht, das ist eine tolle Aussicht, genauso wie der neue Name. Aber Jesus hat auch das Abendmahl uns gegeben, was auch ein Stück weit Himmelsbrot ist, ein Brot, was uns an die Gemeinschaft, die wir im Himmel bei Jesus haben werden, erinnert. Und das werden wir jetzt feiern zu unserer Stärkung. Amen.